Ja, eine Frage, die man sich heutzutage stellen kann, wenn man sieht, wie Kirchen... Ja, das kommt gleich. Okay. Eine Frage, die man sich heute stellen kann, wenn man sieht, wie Kirche sich, als wenn es evangelische, katholische Kirche sich in vielen Bereichen auf dem Rückzug befindet ist, was war eigentlich so faszinierend an der christlichen Religion? Die hat sich ja in Windeseile im Römischen Reich verbreitet, und das in einer Gesellschaft, in der sehr wohl bewusst war, dass ein Kreuz kein schönes Schmuckstück ist, sondern eine wirklich abschreckende Todesart ist für Menschen, die wirklich richtig was verbrochen haben. Was war das Wesentliche? Und das ist mein erster Gedanke, den ich vorweg schicken muss, weil alles, was hinterher kommt, muss meiner Meinung nach in diesem Kontext gesehen werden. Und mein erstes Statement ist, und das ist etwas, was ganz neu war: Christentum ist eine Religion ohne Barrieren. Jeder und jede kann kommen. Es gibt keine Grenzen, egal welche Herkunft, egal welche Hautfarbe, welche Rasse. Es gibt kein geheimes Wissen, was man erst in langen Wegen erlangen muss, keine besonderen Erleuchtungen. Es gibt keine ganz speziellen Fähigkeiten. Es gibt keinen minimalen Geldbetrag, den man haben muss. Es gibt keine Hierarchie, in der man sich langsam vom allerwüstesten Anfänger langsam hochdienen muss, bis man dann irgendwie Erleuchteter der 7. Stufe ist und auch mal die Kirche aufräumen darf, sondern man kann einfach kommen. Und wenn ihr mal an die Seligpreisungen denkt, viele Statements der Seligpreisungen würde ich selber nicht packen. Friedfertigen, Geduldigen, die bereit sind zu leiden für das Wort Jesu. Das sind alles so typische Religionsstatements, wo ich sagen würde, ja, in dieser Religion kann ich nicht mitmachen. Aber Jesus fängt die Seligpreisungen an mit: Selig sind die, die geistig arm sind. Das ist mir echt ein Trost. Falls ihr also irgendwann mal das Gefühl habt, boah, Mann, darf ich überhaupt Christ sein? Will Jesus mich überhaupt haben? Passe ich überhaupt hin? Bin ich gut genug? Verstehe ich genug? Lese ich Bibel genug? Was immer ihr denken könntet, wo ihr denkt, nee, eigentlich gehöre ich nicht dazu oder kann ich zu Gott kommen. Jesus beginnt die Seligpreisung mit: Selig sind die geistig Armen. Der christliche Glaube ist eine Religion mit barrierefreiem Zugang. Jeder kann kommen. Und deswegen sagt Paulus das so ausdrücklich im Galaterbrief: Es spielt keine Rolle mehr, wer ihr seid. Und dann zählt er ein paar von den gängigen Unterscheidungen auf, die schon einen sortieren in bestimmte Schubladen. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle, was immer ihr für Eigenschaften habt, wie immer ihr euch in der Gesellschaft und in eurem Denken und in den vorherigen religiösen Denken eingeordnet habt, seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Und das ist eine grundsätzliche Aussage des christlichen Glaubens. Alle. Niemand ist ausgeschlossen. Und bei so einer spannenden Frage, wie ist das Verhältnis zwischen Mann und Frau oder so, ist das eine ganz wichtige Grundlage, die zu beachten. Und bevor ich weiß, was ich predige, würde ich gerne mal hören, wie die Ergebnisse waren. Kannst du uns mal was dazu sagen, mein Schatz?
Ja, das ist richtig, so kann man das machen, so sollte das heute noch sein. Und 34 haben gesagt, so heute nicht mehr. Okay. Also jetzt weißt du, wie du predigen musst.
75-25, okay. Ja, das wäre dann diese Predigt. Diese Aussage, dass alle Menschen gleich sind vor Gott und den gleichen Status vor Gott haben können und in keiner Weise irgendwie bevor oder benachteiligt sind, hat für die Menschen in der Antike eine sehr weitreichende Auswirkung. Denn die Menschen in der Antike lebten in sehr festgefügten Strukturen und Hierarchien, die relativ eindeutig definiert waren. Und es war auch klar, dass jeder seinen bestimmten Platz hat vom Schicksal, von den Göttern, von den Hauseltern, von den Dämonen, von wem auch immer. Jeder Mensch hat in seiner Gesellschaft seinen Platz. Und das Ganze kann nur funktionieren, wenn jeder seinen eigenen Platz einnimmt. Und das Ganze bricht zusammen, wenn irgendeiner anfängt rumzumaulen und zu sagen, ich habe keine Lust mehr, ich würde gerne woanders hin. Diese Strukturen sind total eindeutig. Und klar, aus unserer heutigen Sicht würden wir sagen, das sind definitiv patriarchal geprägte Strukturen. Das heißt Strukturen, in denen Männer erstmal aufgrund ihres Geschlechtes die Position des Stärkeren haben und die Position des Bestimmenden haben und Frauen die schwächere Position haben, die, wo normalerweise geschwiegen und gehorcht wird. Aber das galt nicht nur für Männer und Frauen, diese eindeutige Regelung, sondern sie galt auch zum Beispiel für Eltern und Kinder. Es war so, dass in der Antike Kinder gesehen wurden als kleine Erwachsene, als noch nicht vollständige Erwachsene. Diese Idee, dass Kinder sich entwickeln müssen und dass Kinder ihre eigene Welt haben und ihren eigenen Anspruch und deswegen eigene Kindergartenstühlchen kriegen, die in ihrer Größe sind oder so, das ist ein neuzeitliches Denken. Kinder waren unfertige Erwachsene und weil sie noch nicht fertig waren, unmündig waren, mussten sie halt gehorchen. Von daher auch da eindeutige hierarchische Strukturen. Ne? Wer Schlechtes über seinen Vater sagt, dem soll die Krähe das Auge aushacken. Das entspricht im Alten Testament. Und das ist nichts Rabiates, sondern das ist so. Ne? Ich meine, wie soll die Welt funktionieren, wenn Kinder auf einmal meinen, sie könnten machen, was sie wollen? Vielleicht für uns nicht ganz bewusst, weil es in unserer persönlichen Lebenswirklichkeit nicht vorkommt. Noch viel weitreichender ist eine ganz andere Struktur, weil sie nämlich auch wirtschaftlich lebenswichtig war und das Leben gar nicht anders vorstellbar war, war die grundlegende Unterscheidung zwischen freien und unfreien Menschen, zwischen Sklaven und Sklavenhaltern. Und die ganze Welt funktionierte nur so, dass es Sklavenhalter und Sklaven gab. Ich meine, da wohnst du in Rom in so einem fünfstöckigen Haus und willst mit dem Fahrstuhl hochfahren, drückst auf den Knopf, Strom gibt es noch nicht. Ja, wenn da keine Sklaven hinten sind und da ziehen, bewegt sich ja nichts. Das heißt, eine Grundbedingung der damaligen Welt war diese Unterteilung in Freie und Nicht-Freie, in Sklaven und Sklavenhalter. Da denken wir jetzt gar nicht so dran, weil das in unserer Welt ausgelöscht ist. Aber das ist eine massive Schwelle, ob man das eine oder das andere ist. Und der Film, den wir Ende des Monats im Suchlauf zeigen, 12 Years a Slave, zeigt, was für ein Weltwechsel das ist, von einem freien Mann zu einem Sklaven. Und ich habe mir den Film mühselig ein zweites Mal angeguckt, weil dieser Film Arbeit ist. Und in diesem Film wird nicht alles gezeigt, wie es wirklich ist, sondern angedeutet. Also das vergessen wir ganz, aber das ist auch ein wesentlicher Faktor. Jeder und jede hat also seinen angestammten Platz. Mann, Frau, Eltern, Kinder, Sklavenhalter, Sklaven. Wie ist das jetzt aber mit der Aussage des Evangeliums? Es ist egal, woher du kommst. Es ist egal, wer du bist. Es spielt keine Rolle vor Gott, ob du unfrei oder frei bist, Mann oder Frau, Jude oder Nicht-Jude, alles vollkommen irrelevant. Du bist das Kind Gottes. Das hat Leute sicherlich angezogen und kribbelig gemacht. Und das finde ich auch das Faszinosum, wenn man sich das in diesem Film 12 Years a Slave anguckt, wie mit christlicher Botschaft die Sklaven unterdrückt werden. Und die Sklaven müssten doch den christlichen Glauben von Grund auf hassen. Aber große Mengen von diesen afrikanischen Sklaven gehen nicht zurück zu ihren alten religiösen Gebräuchen, sondern werden Christen. Und erleben sowas wie eine Erweckung. Und von den Früchten dieser Erweckung leben wir heute noch davon, wenn wir an unsere Gospelmusik denken. Was für eine Frucht hat Gott diesen Menschen geschenkt? Also da muss irgendwie doch eine Power in dem Evangelium drin sein, dass Sklaven sich gesagt haben, wir übernehmen die Religion der Sklavenhalter. Da ist was drin, was Hoffnung gibt. Jetzt lese ich den Epheserbrief mit dieser wunderschönen Stelle. ordnet euch einander unter in Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie ihr es dem Herrn gegenüber tut. Denn der Mann steht als Haupt über der Frau, wie auch Christus als Haupt über seine Gemeinde steht. Sie ist ja sein Leib und er selbst ist ihr Retter. Und wie seine Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen die Frauen sich in allen den Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie heilig zu machen. Durch das Bad im Wasser und durch das Wort wäscht er sie rein. Denn er wollte seine Gemeinde wie eine strahlende Braut zu sich führen, ohne Flecken und Falten oder sonst etwas derartiges. Vielmehr sollte sie heilig und makellos sein. In gleicher Weise sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, als wären sie ihre eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Noch niemand hat jemals seinen eigenen Körper nicht geliebt. Im Gegenteil, er ernährt und pflegt ihn, wie Christus es mit seiner Gemeinde tut. Sie ist sein Leib und wir sind daran die Glieder. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und lebt in Gemeinschaft mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Hier geht es um ein sehr großes Geheimnis. Ich beziehe dieses Wort auf Christus und seine Gemeinde. Es gilt aber auch für euch. Jeder einzelne von euch soll seine Frau in der gleichen Weise lieben wie sich selbst. Aber die Frau soll ihren Mann achten. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Ihr gehört doch zum Herrn und so ist es richtig vor Gott. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste der 10 Gebote, mit dem ein Versprechen verbunden ist. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf der Erde. Und ihr Väter, macht eure Kinder nicht zornig. Gebt ihnen vielmehr eine dem Herrn entsprechende Erziehung, einschließlich der nötigen Ermahnungen. Ihr unfreien Diener, gehorcht euren irdischen Herren aus ehrlicher Überzeugung und mit Furcht und Zittern, so als ob es Christus ist, dem ihr gehorcht. Tut das nicht nur da, wo man es sieht, um euch beliebt zu machen, sondern handelt als Diener von Christus, die aufrichtig und gern Gottes Willen befolgen. Leistet bereitwillig euren Dienst, tut es für den Herrn und nicht für Menschen. Und seid euch bewusst, wer etwas Gutes tut, wird es vom Herrn zurückgehalten, gleichgültig, ob er ein unfreier Diener ist oder frei. Und ihr Herren, behandelt eure Diener entsprechend. Verzichtet auf Drohungen. Seid euch bewusst, dass sie denselben Herrn im Himmel haben wie ihr. Und der ist ein unparteiischer Richter. Ja, nachdem ich vorhin als ersten Punkt eingeführt habe, alles ist neu. Und die neue Idee ist, es gibt eine barrierefreie Religion. Ein Glauben, wo jeder hinkommen kann. Stellen können wir jetzt erstaunt feststellen, dass, so wie Paulus das sieht oder wie der Verfasser des Epheserbriefes das sieht, alles beim Alten bleiben soll. Denn jeder und jede soll so bleiben, wie er sie ist, dort, wo man gerade ist. Dort soll man bleiben. Nur die Bedeutung der Position und der Auftrag der Position, der wird neu definiert. Und zwar immer jeweils interpretiert auf Jesus Christus hin. Das heißt, meine konkrete Situation wird sozusagen begutachtet, was hat meine konkrete Position, Situation zu tun, wenn ich daran denke, dass letzten Endes Jesus Christus der ist, dem alles gehört und dem alles dienen muss. Und auf diese Art und Weise werden jetzt sozusagen diese drei Machtverhältnisse, Männer, Frauen, Eltern, Kinder, Sklavenhalter, Sklaven, daraufhin abgeklopft, was das für eine Folge, was das für eine Konsequenz hat. Und sowohl im Alten Testament gibt es Bilder von Gott als dem Bräutigam und Israel als der Braut oder als der Ehefrau, als im Neuen Testament von Jesus Christus als dem Bräutigam und die Gemeinde als Braut, wird also das Verhältnis von Mann und Frau interpretiert hinter diesem Bild und wird gesagt, so wie ein Jesus Christus der Bräutigam der Gemeinde ist, so ist der Mann der Bräutigam der Frau. Und weil die Gemeinde ja Christus gehorchen soll, soll auch die Frau dem Mann gehorchen. Das heißt, es wird sozusagen, und das klingt jetzt ziemlich gruselig, aber ich sage das so, wird sozusagen dem Mann eine christusähnliche Position gegeben. In dieser Situation, in dieser Interpretation. Und das holt der Epheserbrief aus der Tradition heraus. Die Frau soll also dem Mann gehorchen. Allerdings, und ich muss sagen, das wird vielleicht oft vergessen und wurde sicherlich auch in der christlichen Kirche oft vergessen, wird dem Mann die Position Jesu Christi gegeben. Und das sagt der Epheserbrief ganz deutlich, Jesus Christus war bereit für die Gemeinde zu sterben. Das heißt also, wenn wir als Männer wirklich die Nummer hier mit diesem Bibeltext durchziehen wollen und nach Hause gehen und zu unserer Frau sagen, Frau, sieh mich mal an wie Christus und sag ja zu all dem, was ich sage, dann könnt ihr Frauen sagen, ja, dann lass dich mal auspeitschen für mich und sei bereit für mich zu sterben. Den schlimmsten Tod, den du dir vorstellen kannst. Und du musst sagen, ja, für meine Frau tue ich das gern. Muss man sich überlegen, ob man da wirklich, okay, aber egal. Also, da wird eine grundlegende Interpretation gegeben und diese Interpretation wird auf Jesus bezogen. Bei Eltern und Kindern wird nochmal auf das Gebot, du sollst Vater, Mutter ehren, verwiesen und wird aber auch deutlich gemacht, da steckt Positives drin, Verheißung. Also, da werden auch die Kinder gelockt, indem ihnen gesagt wird, das ist nicht nur ein plumpes Gebot, wo Eltern mit sagen, hier, ne, der liebe Gott sieht alles, sondern, hey, das hat eine Verheißung. Gott gibt dir Segen. Du hast die Chance, Segen zu kriegen. Es gibt einen Vorteil da drin. Aber genauso wird auch ermahnt, dass die Väter insbesondere, die ja die Gerichtsbarkeit in der römischen Familie waren, dass sie mit ihren Kindern ordentlich umgehen sollen. Und dann zum Schluss die Sache mit den Sklaven. Weißt du, wenn du Sklave Jesu bist, dann bist du das erstmal. Und dann bist du sowieso schon Sklave. Dann kannst du auch noch Sklave eines Herrn sein. Und die andere Sache, die Sklavenhalter sollen noch nicht mal ihren Sklaven drohen. Wenn ich zum Beispiel an den Film 12 Years a Slave denke, mit wie viel Folter da tagtäglich gearbeitet wurde, dass das zum Üblichen dazugehörte, dass immer irgendwelche Leute gerade blutend irgendwo an der Wand hingen irgendwie. Und hier heißt es, sie sollen noch nicht mal drohen. Was für eine vollkommen andere Vorstellung ist das sozusagen von diesem Dienstverhältnis. Das heißt, alles bleibt beim Alten, jeder soll bleiben, wo er ist, aber alles wird neu interpretiert. Und jetzt kommt, glaube ich, eine Frage, die wir als neuzeitliche Menschen stellen. Für die damaligen Menschen war das vielleicht schon eine Antwort. Nämlich, wie kommt es, dass im Epheserbrief es nicht richtig mal angewendet wird? Da heißt es irgendwie, in Jesus sind alle gleich. Ja Mensch, dann müssten wir doch endlich eine Gesellschaft schaffen, wo alle die gleichen Rechte haben. Wieso kommt der Epheserbrief nicht da drauf? Wieso wird da nicht endlich gesagt, und jetzt lass uns mal Nägel mit Köpfen machen, wir machen eine neue Gesellschaft. Und ich habe vier mögliche Erklärungen. Die erste mögliche Erklärung ist die, dass die Verfasser des Epheserbriefes sagen, naja, die Ordnung, die wir jetzt in der Welt haben, mit Männer, Frauen, Eltern, Kinder, Freie und Unfreie, das ist im Grunde eine Ordnung, die ist von Gott gegeben, weil die gab es schon immer so, die wird es auch immer geben, die ist von Gott gegeben und da brauchen wir jetzt nicht irgendwie diskutieren. Das ist so, wie wenn wir diskutieren, heben wir die Schwerkraft auf oder nicht, damit die Kofferträger es leichter haben. Da braucht man nicht zu diskutieren. Wäre die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre die, ja, prinzipiell müssen unsere gesellschaftlichen Verhältnisse dringend geändert werden, aber das braucht Zeit. Und die haben wir nicht, weil Jesus kommt ja bald wieder. Also ich meine, die ganze Welt, Sklaverei in der ganzen Welt abschaffen, machst du nicht in 20 Jahren. Aber in den nächsten 20 Jahren wird garantiert Jesus wiederkommen. Lohnt das noch, damit anzufangen? Das heißt also, die Menschen waren so konzentriert auf das Ankommen Jesu innerhalb der nächsten ein, zwei Generationen, dass sie sich gedacht haben, so große Projekte brauchen wir gar nicht mehr zu machen. Dritte Möglichkeit. Die Verfasser sind so in ihrer eigenen Kultur gefangen, dass sie sich gar nichts anderes vorstellen können. Da gucken wir von außen drauf und sagen, ho, 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 ja, die Leute damals, die waren schon ein bisschen engstirnig, die konnten sich keine andere Kultur vorstellen. Aber ganz ehrlich, sind wir nicht selber auch genauso so in unserer Kultur gefangen, dass wir uns das gar nicht anders vorstellen können? Ich meine, wir können doch uns unsere Kultur auch gar nicht anders vorstellen, sondern meinen, Demokratie und Coca-Cola müsste die ganze Welt haben, wenn sie glücklich sein will. Aber es wäre eine realistische Möglichkeit, die waren einfach in ihrer Kultur gefangen. Und die letzte Möglichkeit, die ich persönlich, wo ich nicht glaube, dass sie sehr wahrscheinlich ist, aber die ich am faszinierendsten finde, die für mich auch so eine gewisse Antwort gibt, wie man mit dem Text umgehen kann, ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, egal welche Form von gesellschaftlichem Zusammenleben wir als Menschen organisieren, sie kann immer missbraucht werden zur Unterdrückung von Menschen. Egal welche Gesellschaftsform du hast, natürlich gibt es Gesellschaftsformen, die Unterdrückung von Menschen sozusagen legitimiert. Aber ob eine Gesellschaftsordnung, wie auch immer sie ist, wirklich allen Menschen gleiche Rechte gibt und wirklich alle Menschen fair behandelt, wird nicht dadurch erreicht, dass es eine neue Gesellschaftsform gibt, sondern wird dadurch erreicht, dass alle Menschen selber neu ihre Position und den Umgang mit den anderen Menschen definieren. Deswegen ist der Kommunismus vielleicht gescheitert. Ein neues Gesellschaftssystem, aber die Leute waren genauso spießig wie vorher. Haben genauso an ihren kleinen Klüngel gedacht wie früher auch. Deswegen hat das nicht geklappt. Ich habe jetzt keine Ahnung, aber wenn ich mich nicht irre, die Grünen haben ja mal irgendwie so Basisdemokratie und so gemacht. Und trotzdem haben sich aber irgendwie die Alpha-Tiere durchgesetzt. Obwohl auch bei den Grünen wirklich am Anfang ganz klar war, wir wollen alle gleich sein, wir wollen diese hierarchischen Strukturen, den ganzen Kram nicht haben. Aber am Ende hatten sie doch so einen Joschka Fischer, der einfach mal loszieht und macht. Also damit will ich jetzt nicht sagen, wie ich den jetzt verurteilen will, nur sagen, es hängt doch eigentlich nicht nur an den Systemen, sondern es hängt doch viel mehr daran, wie wir Menschen die Systeme nutzen, wie wir damit umgehen. Und von daher, und da hat der Epheserbrief seinen Ansatz, sagt der Epheserbrief, weißt du, bevor du dich anschickst, die Weltordnung zu verändern, versuch erstmal in den bestehenden Strukturen menschlich miteinander umzugehen. Und wenn ihr das geschafft habt, in den bestehenden Strukturen so selber zu leben, dass ihr menschlich miteinander umgeht, dann könnt ihr auch mal gucken, wie ihr die Gesellschaftsstrukturen vielleicht verändert. Das wäre für mich eine Denkweise. Eine Möglichkeit, warum sozusagen im Epheserbrief nicht sofort darauf abgehoben wird, hier, wir müssen die Gesellschaftsstruktur ändern. Okay. Jetzt ist die Frage heute. Wie ist das heute? Wie ist das jetzt mit der Frau? Und dem Mann? Und den Eltern und den Kindern? Und den Sklavenhaltern und den Sklaven? Also, ich finde, dieser Text ist nicht ein Text, der geschrieben ist, damit Männer nach Hause gehen und ihren Frauen sagen, hier, ich sag, wo es lang geht. Sondern dieser Text ist eine Einheit. Es geht um Herrschaftsstrukturen im Ganzen. Und ich kann dieses Paket nicht auflösen und kann sagen, ja, das eine, das andere, sondern es gehört zusammen. Es geht um Herrschaftsstrukturen überhaupt, um Abhängigkeitsverhältnisse, die überhaupt existieren. Und da sagt der Epheserbrief, in diesen Abhängigkeitsverhältnissen müsst ihr angemessen miteinander umgehen. Egal wie die sind. Egal was das ist. Und ich glaube, oder ich finde eine logische Konsequenz, wenn ich sage, ich muss die Bibel wortwörtlich nehmen und jetzt steht nun mal in der Bibel, und die Bibel ist das Wort Gottes, steht nun mal drin irgendwie, Frauen, ihr sollt euren Männern gehorchen. Na gut, ich kann diese Position vertreten, ist voll okay. Kann ich nachvollziehen, ist nicht meine, aber kann man machen. Aber dann muss man auch zu Menschen, die sklavenartig gehalten werden, sagen, Jungs, das ist gut so. Das bleibt jetzt so. Und zu Kindern, die mit 10, 12 Jahren in irgendwelche Löcher kriechen müssen, um seltene Erden für Handys hervorzubuddeln, denen muss man sagen, ja meine Güte, du bist ein Kind Gottes, sei zufrieden, was willst du mehr? Also meiner Meinung nach ist das ein Gesamtpaket und ich muss mir überlegen, ob ich das Gesamtpaket haben will oder nicht. Und da denke ich, würde ich sagen, da kann ich nicht mit um. Da kann ich nicht mit umgehen, irgendwie, dass Sklaverei in irgendeiner Form legitimiert werden soll. Das ist für mich ein No-Go. Und von daher sehe ich das Gesamtpaket und sage, okay, unsere Aufgabe ist, zu versuchen, in jeder Gesellschaft, in jeder Hierarchieform, wie immer sie ist, menschlich miteinander umzugehen. Und vielleicht ist es der bessere Schritt, erst einmal das zu schaffen und dadurch langsam die bestehenden Strukturen aufzuweichen. Und von daher kann man vielleicht auch sagen, es ist gut so, dass wir diese Strukturen haben, weil Strukturen werden wir so oder so haben. Von daher würde ich persönlich sagen, dieser Text in der damaligen Zeit sagt, so wie ihr seid, bleibt und interpretiert das so, dass es auf Christus bezogen ist, allein. Und so würde ich in der heutigen Zeit sagen, wenn wir die Möglichkeiten haben, gerechte Verhältnisse zu schaffen, dann lasst uns das tun. Aber lasst uns dort, wo wir sind und wo wir nichts ändern können, erstmal gucken, dass wir die ganze Sache menschlich sehen. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe, weil wir alle sind in irgendwelchen Hierarchien eingebunden und wir alle haben die Aufgabe gegenüber bestimmten Menschen, die von uns abhängig sind, aus welchen Gründen auch immer, zu diesen Menschen angemessen zu sein und verhältnismäßig zu sein. Der antike Mensch hat sich es so vorgestellt, dass die Ordnung, die Weltordnung so ewig besteht. Wir wissen, dass menschliche Gesellschaften sich ändern können. Aber was wir wirklich ändern müssen, ist unsere Herzen. Und jetzt hänge ich mich wahrscheinlich voll daneben. Ich glaube, wenn Menschen wirklich 100% die Jesus-Nummer durchziehen und ihren Umgang mit Menschen, mit den Menschen um sie herum, Jesus-gemäß durchziehen, dann kann es dir egal sein, ob es ein gewählte Bundeskanzlerin ist oder ein König, ein Monarch. Weil jede dieser Personen, die über dich sozusagen Autorität hat und von der du abhängig bist, wird immer zu deinem Besten handeln. Und wir wissen ja, dass das auch in Demokratien nicht immer geschieht. Okay. Ich persönlich bin also der Meinung, man sollte diesen Satz im Kontext der damaligen Kultur sehen und sollte sich konzentrieren darauf, was möchte Jesus von uns? Wie möchte Jesus, dass wir miteinander umgehen? Lasst uns einen Moment Stille machen und ich möchte euch einladen, über Menschen nachzudenken, mit denen ihr es schwierig habt und die vielleicht auch von euch abhängig sind. Und nehmt euch eine Minute Zeit zu überlegen, wie würde Jesus in meiner Situation handeln? Jesus, es ist eine riesige Aufgabe, Menschen so zu sehen, wie du sie gesehen hast und sie zu lieben mit der Liebe, mit der du geliebt hast. Aber es ist eigentlich ein total schöner Auftrag. Danke, dass du uns so einen wunderschönen Auftrag, so einen tollen Auftrag gegeben hast. Amen. Jesus, wir sehen auf dich.